SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage, die sie heute direkt in den hohen Norden mitnimmt. Eisig, finster und gefährlich ist es dort in der winterlichen Arktis. Und trotzdem hat die Polregion Entdecker und Forscher immer schon magisch angezogen. Sie wollten den Nordpol erforschen oder kürzere Schiffspassagen in ferne Weltgegenden finden. Und auch heute noch ist eine Forschungsfahrt in der Polarnacht eine Herausforderung. Wissenschaftsredakteur Thomas Häusler hat eine solche Fahrt mitgemacht. An Bord hat er den Forschern über die Schultern geschaut und während dieser Reise auch in den alten, heroischen Berichten der Arktis-Pioniere gelesen. Immer auf der Spur der Faszination für die Polarnacht und dem in Zeiten des Klimawandels nicht mehr ganz so ewigen Eises.
Alle Tiere, alle Pflanzen, die in der Arktis leben, müssen es irgendwie durch diese Polarnacht machen. Und wir hatten immer die Idee, im Winter schläft alles. Und wir wissen jetzt, dass diese Idee falsch ist. Von daher ist das absolut faszinierend, in der Polarnacht jetzt hierher zu kommen und rauszufinden, Mensch, was machen die eigentlich? Das ist vielleicht so ein bisschen wie eine Goldrauschstimmung jetzt unter Biologen, dass man denkt, Mensch, in der Polarnacht, da sind die großen Entdeckungen noch zu machen.
Jede einzelne Seite in der Geschichte der Arktiserkundung kündet von der unheimlichen Macht, die das Unbekannte auf den menschlichen Geist ausübt.
Wie befremdlich, über dem Polarmeer zu schweben. Die Ersten zu sein, die hier im Ballon vorbeisegeln. Hält man uns für verrückt? Oder folgt bald jemand unserem Beispiel? Ich kann nicht verleugnen, dass wir alle drei von Stolz durchdrungen sind.
9 Uhr morgens, minus 42 Grad. Wunderbares Wetter, aber etwas kalt in der Nacht. Das Quecksilber im Thermometer ist ständig gefroren. Prächtiges Meereis, um vorwärts zu kommen. Weite Ebenen, nur manchmal stellen sich Eisrücken in den Weg.
Von erhabener Schönheit war diese ferne Welt. Von einer Anhöhe aus übersah man das dunkle Meer mit den Perlen seiner Eisberge. Schwere Wolken lagen darüber, durch welche die glühenden Strahlen der Sonne drangen, herab auf die blitzenden Wasser. Und aus anscheinend ungeheurer Höhe traten die Eisberge von Kronprinz Rudolf Land in rosiger Klarheit durch die wallenden Dünste.
It's really quite exciting because you really don't know what you can find and
es ist wirklich aufregend, weil ich nicht weiß, was alles zu entdecken ist. Nicht viele haben diese Chance. Ich fühle mich privilegiert, dass ich etwas Einzigartiges und Unbekanntes erkunden kann.
Wir dampften nach Norden, unserem über 2000 Meilen entlegenen Ziele entgegen. Aber wie eitel war alles Hoffen. Abends waren wir vom Meereise eingeschlossen. Eingeschlossen für die Dauer zweier langer Jahre. Düster, jeder Hoffnung bar schien unser Schicksal, nicht mehr Entdecker, sondern die Passagiere einer Scholle zu sein.
Eine unwillkommene Überraschung, dass wir nach Süden gedriftet sind, statt nach Norden. Wie dünnhäutig man auf solche Enttäuschungen reagiert. Die Sehnsucht flammt auf und das Ziel erscheint wieder so fern, so unerreichbar.
Kapitän Austens Expedition war wohl die beste aller arktischen Expeditionen. Am besten organisiert, mit der glücklichsten Mannschaft. Sie legten 7025 Meilen zu Fuß zurück, schleppten die Schlitten selbst und entdeckten 1225 Meilen neues Land. Nur 3 abgefrorene Zehen mussten amputiert werden. Und ein Mann erfror.
Zum Mittagessen hatten wir nichts. Außer einem Löffel Glycerin. Alle Männer sind geschwächt, aber heiter. Gott hilf uns. Samstag, 29. Oktober. Glacier ist in der Nacht gestorben. Sonntag, 30. Oktober. Boyd und Gortz sind gestorben. Mr. Collins liegt im Sterben.
Kapitän George DeLong, der 1881 diese Zeilen schrieb, starb als letzter der Gruppe, wohl einige Stunden später. Gut zwei Jahre lang waren er, seine Mannschaft und ihr Schiff, die USS Jeannette, im Packeis eingeschlossen, bevor sie zermalmt wurde und sank. Die Besatzung schlug sich übers Eis und die arktische See nach Sibirien durch, wo viele Männer verhungerten. Das ursprüngliche Ziel war, die Jeannette im Packeis einfrieren zu lassen und Richtung Nordpol zu driften.
In Nacht und Eis. Ein Logbuch der Arktisforschung. Kollagiert und aufgezeichnet von Thomas Häusler.
Man kann einfach nicht hoch genug einschätzen, was die Leute früher alles geleistet haben. Für uns, wir kommen hier auf ein Schiff, da ist eine Küche, da sind Duschen, das ist praktisch ein fahrendes Hotel mit eingebauten Labors. Wir müssen uns keine Gedanken machen darüber, wo wir nachts schlafen. Wir müssen nicht nachts unseren Schlafsack erstmal auftauen mit unserer Körperwärme, um ein warmes Bett zu kriegen. Wir können uns nun einfach wirklich nur auf unsere Forschung fokussieren. Wir müssen uns nicht Gedanken darüber machen, was packen wir eigentlich zum Essen ein? Und wird das Essen, was wir haben, eigentlich 1, 2 oder 3 Jahre halten? Also viele von diesen Fragen, die damals wirklich über Leben und Tod entschieden haben, die sind für uns völlig unwesentlich. Von daher haben wir es einfach unendlich viel einfacher.
Rolf Gradinger ist Expeditionsleiter auf dem norwegischen Forschungsschiff Helmer Hansen, das 15 Forscherinnen und Forscher und mich im November für 12 Tage in die arktische See um die Insel Spitzbergen mitgenommen hat, in die Polarnacht. Überlassen wir die Beschreibung dieses Phänomens William Scoresby, einem erstaunlichen Walfangkapitän aus dem 19. Jahrhundert. Scoresby war auch Entdecker, Wissenschaftler, später sogar Pfarrer. Kaum jemand kannte die Gewässer zwischen Grönland und Spitzbergen besser als er.
Spitzbergen gewährt erhabene Ansichten. Die Berge sind gewaltig. Sie steigen steil aus dem Meer in immense Höhen. Dunkle Felsen kontrastieren mit dem reinsten Schnee und prächtigen Eismassen. Aber der Winter ist trostlos. Die Sonne bleibt vom 22. Oktober bis am 22. Februar immer unter dem Horizont. Diese lange Winternacht, obwohl wahrhaftig düster, ist jedoch keinesfalls so dunkel, wie man erwarten könnte. Denn Gott hat es in seiner Weisheit so eingerichtet, dass die Sonne für einige Stunden eine schwache Dämmerung erzeugt, obwohl sie unter dem Horizont bleibt.
Von der stupenden Schönheit Spitzbergens haben wir denn auch nichts gesehen. Höchstens an einigen Morgen Richtung Süden eine Zackensilhouette vor der zartblauen Dämmerung. Irgendwo dort versteckt sie sich, die Sonne. Seit 10 Minuten ist es nun ganz finster. Lichter aus, auf der Helmer Hansen kam eben der Befehl. Dick eingepackt eilen Forscherinnen und Forscher im spärlichen Rotlicht ihrer Kopflampen aufs Deck. Schneeflocken fallen aus der Dunkelheit.
Wir sind klar. Wir sind klar.
Are we ready?
Ja, klar.
Ja, klar.
So it's a plankton net that catches plankton at different depths. By sending this instrument down one time, we can.
Das ist ein Planktonnetz. Mit ihm können wir in einem Einsatz Plankton aus 5 verschiedenen Tiefen getrennt einfangen.
And we're turning off all the lights because we know that the plankton are afraid of light.
Wir haben alle Lichter gelöscht, weil das Plankton das Licht fürchtet.
There's so little light right now that any amount of light could potentially be detected by these organisms.
Im Moment ist es so dunkel, dass die Planktonorganismen kleinste Lichtmengen wahrnehmen können. Kollegen von uns haben beobachtet, dass die Organismen vor ihrem Schiff tatsächlich geflüchtet sind und das sehr schnell.
So now that we know that,
darum vermeiden wir jede Beleuchtung an Bord, um die natürliche Verteilung des Planktons nicht zu stören.
Lisa Erschowa und Raphael Decotto untersuchen, wie das Plankton in der Polarnacht überlebt.
Plankton, vom Altgriechischen das Umherirrende. Dazu gehören alle Organismen im Meer, die sich nicht aus eigener Kraft gegen die Strömung fortbewegen können. Einzellige Algen, Krebschen, aber auch die Larven, also Jugendstadien von größeren Organismen wie Seesternen oder Seeigeln.
Man kann sich das Meer als Hochhaus vorstellen. In jedem Stockwerk leben andere Mieter, allerdings ziehen alle öfter um, manche sogar täglich. Wie diese WG im Sommer funktioniert, verstehen die Forscher ganz gut. In der Polarnacht ist aber vieles unbekannt, sagt Raphael de Coteau.
Almost no research vessel has ever sampled for the larvae at this time of the year in the Arctic. So we need to know whether they're here or not.
Kaum eine Expedition hat die Jugendstadien der Meeresorganismen in der Polarnacht untersucht. Wir wissen nicht, wer jetzt im November da ist, wer nicht. Ah, jetzt kommt das Netz nach oben.
You want to rinse it?
Yeah, low pressure, I guess.
Oh, the stars! Wow.
Nice. That's bioluminescent.
Oh, das ist Biolumineszenz. Die leuchtend blauen Punkte, das sind kleine Krebse, die Licht erzeugen.
Ich habe die Netze hochgeholt, die wir gestern durch ein Loch im Packeis ins Wasser gelassen haben. In jenem, das näher an der Oberfläche hing, waren hauptsächlich Flohkrebse. In jenem auf 90 Meter Tiefe waren verschiedene Krebse und andere Tiere, die so hell leuchteten, dass es aussah wie Glutstücke, als ich sie aus dem Netz schüttelte.
In einer Spalte im Packeis sah ich einen kleinen Fisch, der kaum Angst zeigte. Ich tötete ihn mit der Schaufel. Er war etwa 7,5 Zentimeter lang, graugrün, dunkler, stachliger Rücken, die Seiten rot-violett, der Bauch weiß. Drei Rückenflossen, zwei beim After und eine Schwanzflosse.
Wir messen die Temperaturen des tiefen Wassers. Ein zweifelhaftes Vergnügen in der Polarnacht. Manchmal friert der Verschluss des Gefäßes ein, mit dem wir die Probe hochholen. Dann fließt das Wasser nicht in die Messflasche. Nicht zu reden von der Mühe, um das festgefrorene Gefäß wieder in die Tiefe zu bekommen. Eine langsame Arbeit. Aber sie muss getan werden.
Was die für persönliche Leistungen unter extremst schwierigen Bedingungen vollbracht haben, da bin ich voller Bewunderung. Und dabei haben sie eigentlich immer noch ihren wissenschaftlichen Ansatz behalten. Das waren wirkliche wissenschaftliche Expeditionen. Und Nansen hat ja zum Beispiel Arbeiten geschrieben über Mikroben, die in Schmelztümpel auf dem Arktischen Ozean leben. Das sind immer noch bahnbrechende Werke, die wir heute lesen und wo wir immer noch auf die Beschreibungen zurückgreifen. Viele wissenschaftliche Erkenntnisse, ganz grundsätzliche Erkenntnisse, zum Beispiel wie der Wind und der Ozean agieren und wie der Wind bestimmte Meeresströmungen antreibt, da sind die ersten Erkenntnisse auf dieser Fram-Drift gesammelt worden.
Die Drift der Fram, 1893 bis 1896. Alles begann mit einem kühnen Plan des Norwegers Fridtjof Nansen. Er hatte gerade als erster den mächtigen Eisschild Grönlands auf Skiern überquert, hatte auch ein halbes Jahr bei den Inuit dort gelebt, kannte sich also aus in der Arktis. Und er kannte das Schicksal der USS Jeannette, die im Packeis eingeschlossen Richtung Nordpol driften sollte, aber vom Eis zerdrückt wurde und vor der ostsibirischen Küste sank.
Im Herbst 1884 las ich in einem Artikel von Professor Mohn, dass Wrackteile der Jeannette an der Südwestküste Grönlands gefunden worden waren. Mohn schloss daraus, dass die Teile auf einer Eisscholle am Pol vorbei durch das arktische Meer gedriftet sein mussten. Sofort wurde mir klar, diesen Weg musste man gehen. Wenn eine Scholle durch die unbekannte Region treiben konnte, dann müsste sich diese Drift für eine Expedition nutzen lassen.
Diese irre Geschichte ist ja dann, dass mit dieser Idee ist Nansen zum König gegangen und hat gesagt, König, gib mir so ein paar Millionen Kronen, und wir schaffen das, zum Nordpol zu kommen. Und der König hat gesagt, klar, okay, gut, kriegst ein paar Millionen Kronen, mach das mal anders. Also das war für die Nation und für das ganze Nationalgefühl etwas, was absolut bestimmend war. In den nationalen Zeitungen war das Hauptüberschrift gewesen. Das war wirklich dominant in der öffentlichen Wahrnehmung.
Viele Eminenzen der Arktisforschung hielten Nansens Plan jedoch für verrückt. Sie stützen sich dabei auch auf das Schicksal der Jeanette. Die Aufzeichnungen ihres bemitleidenswerten Kapitäns Delong sprachen Bände.
Januar 1880. Ein Tag großer Angst. Um 1.30 Uhr war lauter Krach zu vernehmen, als ob die Spanten zersplitterten. Das Eis vor dem Bug zerbrach und türmte mächtige Bruchstücke auf. Der Druck auf das Schiff war gewaltig. Da es festgefroren war, konnte es weder ausweichen noch aus dem Eis aufsteigen. Um 10.30 Uhr morgens hörte Chabelle, dass Wasser in den unteren Teil des Rumpfs floss.
Vergeblich versuchten die Longs-Männer, das Leck zu stopfen. Anderthalb Jahre lang liefen unablässig Pumpen und verbrauchten dabei Kohle, die fürs Heizen nötig gewesen wäre. Am 12. Juni 1881 erlag die Jeanette der eisigen Umarmung.
Nach dem letzten Schlag kein Ton, außer das Rauschen des einströmenden Wassers. Diese Stille nach dem gespenstischen Brummen. Nichts war trauriger. Die Jeanette war im Innersten getroffen und sie sank schnell. Mag ich früher auch daran gezweifelt haben, heute bin ich überzeugt. Nichts kann aus Holz und Metall konstruiert werden, das dem unheimlichen Druck der Eisschollen standhält.
Mein Schiff soll so klein und robust wie möglich sein. Seine Seitenwände stark gekrümmt, sodass das Packeis keinen Halt bekommt, wenn es zudrückt. Nicht so wie bei der Jeanette. Anstatt das Schiff in die Zange zu bekommen, muss das Eis das Schiff anheben.
Im Juli 1893 dampfte Nansen mit 12 Gefährten von Norwegen Richtung Ostsibirien. Er zählte 31 Jahre, seine Frau Eva 35, ihre Tochter Liv ein paar Monate.
Zurück blieb alles, was mir lieb war. Und was lag vor mir? Wie viele Jahre würden vergehen, bis ich sie wieder sehen würde? Was hätte ich in diesem Moment nicht dafür gegeben, wenn ich hätte umdrehen dürfen? Im Fenster saß die kleine Liv und klatschte in die Hände.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie das früher war, wenn man sich allein heute Abend umgeguckt hat. Alle saßen nach dem Essen an ihrem Handy, weil alle Zugang zum WLAN übers Schiff haben. Und dann jeden Abend sitzen die Leute an ihren Handys und benachrichtigen, denke ich mal, Freunde und Familie, wie es läuft. Und wir können uns das heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, wie das früher gewesen sein muss, wirklich dieses Ziel zu haben, sich einfrieren zu lassen mit dem Gedanken, man weiß gar nicht, was einen erwartet.
Ich setze mich manchmal zu Hause hin und lese in so alten Expeditionsberichten. Das sind ja oft Tagebücher und da steht dann drin, am 23. Am 23. November hat Nansen das und das auf seiner Fram erlebt. Und dann überlege ich mir, was habe ich denn eigentlich heute so erlebt? Manchmal beneide ich sie so ein bisschen da drin. Viele dieser Expeditionen, die standen nicht unter so einem Zeitdruck wie wir. Bei uns, wir wissen, wir sind in Longyearbyen losgefahren am 17. um 6 Uhr nachmittags und wir wissen, am Tromsø am 28. um 6 Uhr nachmittags legen wir an. Und da muss alles fertig sein, alles gepackt sein und wir gehen vom Schiff runter.
We are 8 hours behind. And also you need to think about priorities. It might be that we run out of time and we have
so no 30 meters.
Would you like to have 30 meters? No. Then we put one bottle in there.
Maybe. Since I don't need all the bottles, put the 30 meters.
Im Instrumentenraum der Helmer Hansen. Hier werden alle Tätigkeiten überwacht, zum Beispiel wenn ein Netz zu Wasser gelassen wird.
Sieht's aus, alles gut?
Ja. Es ist jetzt 3 Uhr morgens oder sowas, 4 Uhr morgens. Wir sind immer noch im sehr warmen Wasser, es ist über 4 Grad warm. Also immer noch in dem atlantischen Wasser, was so vom Süden, eigentlich von Mexiko kommt ja dieses Wasser ursprünglich. Es kreuzt so durch den ganzen Atlantik, bis es dann hier oben ankommt. Es wird immer kälter auf dem Weg nach Norden, aber hier ist es immer noch 4 Grad warm. Und dann taucht das ab unter das kalte arktische Wasser. Und wir erwischen hier gerade so die letzte Phase von dem atlantischen Wasser, bevor es auf eine lange Reise unter dem arktischen Wasser durch den arktischen Ozean geht. Ganz spannend.
Das heißt, es senkt sich hier dann ab?
Genau. Weil das arktische Wasser ist zwar kälter, hat aber weniger Salz und deshalb ist es leichter. Deshalb ist das wie so ein kleiner Deckel da oben drüber.
Die Helma Hansen hat eine nördliche Breite von 80 Grad und 20 Minuten erreicht. Von hier sind es noch etwas mehr als 1000 Kilometer zum Nordpol.
A little bit more pressure. Did you already see a lot of bioluminescence there?
We did a little bit. Not a ton.
Lisa Erschowa und Raphael Decoteau holen eine weitere Planktonernte aufs Schiff. Wieder sind einige leuchtende Krebschen mit dem Netz nach oben gekommen.
I'm looking at the larvae, so the young stages of the organisms that live at the bottom of the ocean, things like sea stars and clams.
Ich fokussiere auf die Jugendstadien von Meeresbodentieren. Seesterne zum Beispiel, Muscheln und Würmer. Diese Larven schweben über Wochen und Monate im Wasser, bevor sie sich festsetzen. Und so kann die Meeresströmung, die Wasser vom Atlantik in die Arktis führt, auch Larven aus dem Süden mitbringen. Vorderhand können sie hier wohl nicht überleben. Aber wenn die Wassertemperatur wegen der Klimaerwärmung weiter ansteigt, könnte sich das ändern.
Es droht die Gefahr, dass die Meeresbodenwesen aus dem Süden ihre arktischen Kollegen verdrängen. Das könnte das ganze Ökosystem in Aufruhr bringen und auch die großen Tiere der Arktis treffen. Wale zum Beispiel, die Krill fressen, oder Walrosse, die Muscheln und Krebse vom Meeresboden bevorzugen, sagt Expeditionsleiter Rolf Kradinger.
Und wenn jetzt diese Krebse eben ersetzt wird durch andere Arten, die einen geringeren Nährwert haben für die Walrosse, dann gibt es immer noch Tiere am Meeresboden, aber die Nahrungsbasis für die Walrosse wird schlechter und schlechter und schlechter und dadurch wahrscheinlich auch ihr Reproduktionserfolg im Laufe der Zeit nachlassen.
In den letzten Jahren ist die Temperatur in der Arktis in die Höhe geschossen, viel ausgeprägter als weiter südlich. Die Veränderungen überstürzen sich. Das Meereis ist drastisch zurückgegangen, immer öfter regnet es im Winter. Gradinger spricht von einer neuen Arktis.
Das Einzige, um wirklich sicher zu sein, wie die Zukunft aussieht, ist, wir brauchen Daten, um zu sagen, wie funktioniert die neue Arktis, weil wir sind von den Veränderungen zum Teil tatsächlich überrascht worden.
Vor allem aus der Winterzeit gibt es kaum Daten aus dem arktischen Ozean, tappen die Forscher im Dunkeln.
Dahin zu kommen ist extrem teuer, aufwendig, logistisch sehr, sehr schwierig. Im Winter teilweise extrem schwierig zu arbeiten, so in Küstennähe von Sibirien, Alaska, kanadischen Arktis hat man im Winter regelmäßig Temperaturen unter minus 30 Grad und das kombiniert mit einem Sturm. Dann hat man Abkühlungen von minus 60 Grad, minus 70 Grad. Also das ist dann wirklich schon gefährlich, rauszugehen. Und man kriegt in wenigen Minuten Erfrierung. Und alle Gerätschaften, die bei minus 20 Grad noch gut funktionieren, bei minus 30, minus 40 Grad, wird das langsam extrem schwierig.
Mitternacht. Zwei Matrosen hieven den Boxkorb aus den Tiefen des Ozeans aufs Oberdeck. Er bringt in einer Blechbox ein stattliches Stück Meeresboden nach oben, ausgestochen wie mit einer Weihnachtsguzziform.
Oh, do you see the little one next to the big one? I'd like to collect it for my juveniles, actually.
What are these long things?
The long things?
These long
like
tubes?
This one?
Yeah, like the tubes.
So worms that make a case for themselves. They're called polychaetes. Uh-oh.
Auf dem braunen Schlamm liegen Röhrenwürmer und ein Seestern. Raphael Decoteau, Eric Jorda und Barbara Oleschuk wollen auch noch die winzigste Kreatur aus dem Schlammkuchen herausfischen. Sie schlemmen den Dreck mit Meerwasser und filtrieren ihn mit haarfeinen Sieben. Das eisige Wasser dringt in die Handschuhe, die Finger sind längst steif und taub. Aber Barbara Oleschuk behält auch nach Stunden ihren Humor.
The dirt is cool. Mud is fun.
You want me to go to breakfast because I think I'll miss it.
Yeah, but you have to process these now.
Yeah, ideally. And then I don't want to miss the
In der Schiffsmesse wartet das Frühstück, aber Decoteau hat keine Zeit. Nach dem Boxkorer wurde viermal eine automatische Schaufel ins Wasser gelassen, danach ein Bodennetz.
It's a nice troll. It's from the family of the sea urchins and sea stars.
Diese wunderschönen Tiere hier gehören zur Familie der Seesterne und Seeigel. In ihrer Jugend verbringen sie einige Zeit im offenen Wasser.
Das Material stapelt sich eimerweise an Deck.
The whole troll take 3 buckets. Wow. So.
Die Forscher bringen ihre Beute ins Labor. Dort hat es Licht und es ist warm.
Oh. Oh, jellyfish, watch out. 2 jellyfish.
So can you explain what you do here?
We had a trawl that scraped the bottom for a few minutes.
Wir ließen ein Netz für einige Minuten über den Meeresboden schaben, um herauszufinden, welche Arten dort leben. Und nun müssen wir den Fang sortieren. Ein großer wilder Haufen aus vielen Spezies.
And what kind of animals do we see here?
We see lots of worms, polychaetes.
Es hat viele Würmer. Der wirklich große hier ist, vielleicht 20 Zentimeter? Dann hat es Mollusken, zum Beispiel Muscheln. Es hat Schrimps, Seesterne, Seespinnen.
Quite colorful, actually.
That's quite a pile of worms and other stuff. How long does it take you to sort them?
A long time. Probably.
Es wird 1 bis 2 Stunden dauern, um diesen einen Eimer zu sortieren. Da drin sind aber nur 1/16 eines Fangs. Diesen Teil sortieren wir genau.
Mit Engelsgeduld glauben die Forscherinnen und Forscher das Chaos auseinander, in das ihr Netz die Meeresbodengemeinschaft verwandelt hat. Langsam entsteht statt der gewachsenen Ordnung der Natur die schematische des Menschen. Hier die Seesterne, da die Vielborster, hier die Muscheln, dort die Fische.
Nein, das sind keine Schwämme, bloß Dreck. Aber zerdrück ihn, weil manchmal verstecken sich darin Würmer.
An allem klebt Schlamm. Alles ist durchsetzt mit abgerissenen Gliedern der Schlangensterne. In Schuppen und Borsten kleben winzige Würmchen oder transparente Galertkügelchen. Und all das darf man nicht übersehen, sagt Raphael Decoteau. Sie ist ja speziell an den jungen, kleinen Kreaturen interessiert.
So we're looking for really small individuals of all these species, and we're finding
viele Babys stecken im Schlamm. Seesterne, Müschelchen. Da sie nicht einmal unter dem Mikroskop von nahen Verwandten auseinanderzuhalten sind, wird Decoteau sie zu Hause im Labor über das Erbgut identifizieren. Zuerst aber müssen sie alle sortiert, gezählt und dokumentiert werden. Und so ziehen die Tage in der Finsternis der Polarnacht vorbei.
Das Problem ist irgendwann, wenn die Tage ineinander verschwimmen, dann, wenn man wirklich viel gearbeitet hat, dann wünscht man sich schon noch so ein bisschen Sonnenlicht. Zwischendurch wäre ganz nett.
Was machst du jetzt da dort?
Jetzt filtriere ich gerade ein Liter Wasser, dann können wir später gucken, welche Algen da drin sind.
Und das stammt jetzt aus oben aus der Nacht?
Genau, von gestern Nacht. Das braucht halt immer ein bisschen länger mit dem Filtrieren.
Das heißt, du warst jetzt die ganze Nacht auf?
Ja.
Das läuft ja jetzt schon ein paar Tage so. Weißt du noch, welche Uhrzeit es ist?
Nicht so wirklich. Gerade hat alles sich ein bisschen umgedreht.
Und die Seekrankheit ist jetzt schlimm?
Jetzt gerade relativ schlimm, ja. Aber es gibt Medikamente, die halten das in Grenzen.
Aber eben zusammen, wenn man dann noch müde ist?
Dann fährt man auf Sparflamme weiter, bis alles fertig ist und kann sich dann ausruhen.
Naja, Sparflamme, ihr müsst ja hier das ganze Zeug rumrufen.
Aber das geht. Wenn man ein bisschen Übung hat, ist es alles ein bisschen einfacher.
Vielen geht es wie Julia Gosser. Und alle sind so tapfer, obwohl kaum jemand über 2 bis 3 Stunden am Stück schläft. Eine zähe Müdigkeit ist Dauergast auf der Helmer Hansen. Aber der Kameradschaft tut dies keinen Abbruch. Wer seine Arbeit erledigt hat und ein paar Stunden Pause, hilft den anderen. Zum Beispiel beim Sortieren, das nie zu enden scheint. Über Schlafmangel konnten sich Fridtjof Nansen und seine Gefährten auf der Fram wahrlich nicht beklagen. Ihr Schiff fuhr im September 1893 vor der ostsibirischen Küste ein und begann seine gemächliche Drift.
Die lange Winternacht nahte, diese gefürchtete Nacht. Es war nichts zu tun, außer uns darauf vorzubereiten. Schritt für Schritt verwandelten wir das Schiff in ein komfortables Heim und schützten es gegen die Unbill der Kälte, des Packeises und der anderen Kräfte der Natur, die uns gemäß all den Prophezeiungen vernichten würden. Wir hieften das Ruder aufs Deck, um es vor dem Druck des Eises zu schützen. Jedes Einzelteil des Motors wurde entfernt, geölt und über die Winterszeit gelagert. Im unteren Teil des Schiffes richteten wir die Schreinerei ein, die Schmiede an Deck. Es gab nichts, was wir nicht fertigen konnten. Vom exaktesten Messinstrument bis zu Holzschuhen und Axtstielen. Das Mittagessen bestand aus drei Gängen: Suppe, Fleisch und Dessert. Oder Suppe, Fisch und Fleisch. Dazu gab es Kartoffeln und entweder Gemüse oder Makaroni. Nach dem Abendessen wurde aus dem Salon ein Leseraum. Um 7:30 packten wir die Karten und andere Spiele aus und spielten bis spät in die Nacht. Gelegentlich setzte sich einer ans Pianola, drehte die Kurbel und ließ eines unserer schönen Stücke erklingen. Oder Johansen holte das Akkordeon.
Draußen die Nacht und das Eis.
Wenn die Eismassen aufeinander driften, gibt es ein überwältigendes Spektakel. Man sieht sich inmitten titanischer Kräfte. Es scheint keinen Fleck zu geben, der nicht durchgeschüttelt würde. Zuerst hört man ein entferntes Grollen, wie von einem Erdbeben. Dann kommt es aus verschiedenen Richtungen, immer näher und näher. Das Eis bricht rundherum und in der Finsternis kannst du ahnen, wie es sich immer höher türmt. Schollen von 3-4 Metern dicke Brechen und werden aufeinander geworfen, als seien es Federgewichte.
Die Fram wurde bedrängt, gedrückt, hochgehoben.
Kaum war ich aufgewacht, hörte ich das Eis draußen donnern und krachen, als sei das jüngste Gericht angebrochen. Es blieb nichts mehr übrig, als die Gefährten zu rufen. Wir brachten den Proviant und die Pelze aufs Deck, damit wir sie sofort aufs Eis werfen konnten, wenn es nötig wurde. Schnee und Eismassen stürzten auf uns herunter. Peter packte einen Spaten und schaufelte fieberhaft die Massen zur Seite. Aber ich hatte schnell mehr gesehen, als mir lieb war. Hoffnungslos, diesen Feind mit einem Spaten zu bekämpfen. Am Nachmittag bestimmten wir unsere Position. 83 Grad, 24 Minuten Nord. Hurra, die nördlichste Position, die je erreicht wurde. Letzte Nacht rannten wir um unser Leben. Heute trinken wir Punsch und feiern. So wechselhaft ist das Leben. Vielleicht war das Getöse der letzten Tage bloß die Festmusik dafür, dass wir so weit vorgestoßen sind.
Nansens Schiffsdesign bewährt sich in allen Belangen. An Bord der Fram ist es stets warm und trocken. Was für ein Unterschied zur Lage auf der Jeannette ein Dutzend Jahre zuvor.
Um 11 Uhr habe ich das Schiff inspiziert,
schreibt Kapitän George DeLong am 22. Februar 1880.
Was die Gesundheit und den Komfort der Männer angeht, ist der Befund nicht gut. Die Kojen sind sehr feucht oder gar tropfend nass. Die Wärme des Kohlenboilers taut das Eis am Boden und an den Deckenbalken, sodass es von dort ständig heruntertropft.
Einige Wochen zuvor hatte er notiert:
Bemühungen um Poesie in der Arktis verdienen Lob, aber ich gebe sie auf. In dieser kritischen Situation kann ich nicht ruhig über die Schönheiten der Eislandschaft schreiben. Ich stelle nur fest, das Packeis ist kein Ort für ein Schiff. Und wie wunderbar es auch immer aussehen mag, ich wünschte von ganzem Herzen, wir könnten es verlassen.
Den ganzen Tag habe ich die Wassertiefe gemessen. Es ist hier etwa 1460 Meter tief. Die Temperatur in der Tiefe lag seltsamerweise über dem Gefrierpunkt. Dies widerlegt die Annahme von einem flachen arktischen Becken und einem extrem kalten Meer.
Fridtjof Nansen hingegen konnte in aller Ruhe die schroffe Umgebung genießen und die Wissenschaft vorantreiben.
Die Expedition der Fram zeigte, dass der arktische Ozean bis zu 4000 Meter tief ist und dass es kein unentdecktes Land zwischen Eurasien und dem Nordpol gab. Sie bewies auch die ostwestliche Eisströmung im arktischen Becken.
Nansen hatte Wissenschaftler auf die Fram eingeladen, keiner kam mit. Sie fürchteten die Kälte und die Gefahren. Er hatte aber Hilfe von seiner Mannschaft und oft viel Zeit für die Untersuchungen, denn die Fram driftete viel langsamer Richtung Nordpol als erhofft.
Die Enttäuschung ließ nicht lange auf sich warten. Die Positionsbestimmung zeigt 78 Grad 36 Minuten nördliche Breite. Ich bin deprimiert und versuche mich mit einem Buch über die Geisteswelt der Indianer zu trösten, mit ihrem Glauben an spirituelle Kräfte. Oh, würden mir die übernatürlichen Kräfte nur ein bisschen beistehen, könnte ich sie dazu bewegen, den Wind immer von Süden her wehen zu lassen. In dieser bedrückten Stimmung ging ich an Deck und war sofort überwältigt. Da waltet das Übernatürliche für dich. Das Polarlicht flackert in unerreichter Schönheit über den Himmel, in allen Farben des Regenbogens. Zuerst vornehmlich gelb, dann wechselt es ins Grüne und schließlich funkelt der untere Teil rubinrot. Allein sitze ich in meiner Kabine und die Gedanken wandern durch die vergangenen 2 Jahre. Welcher Dämon bringt einem dazu, sich selbst zu betrügen und schickt uns immer wieder auf Pfade, die wir gar nicht gehen wollen? Hat mich Pflichtgefühl getrieben? Oh nein. Ich war einfach ein Kind, das sich nach einem großen Abenteuer sehnte.
Einmal berechnete Nansen, dass es 8 Jahre gehen werde, bis die Fram das andere Ende des Packeises erreichen würde. 8 Jahre! So lange hätte er dann seine Tochter Liv nicht gesehen, die kurz vor der Abfahrt zur Welt gekommen war.
Wir driften immer noch nach Süden. Leise, aber gnadenlos wird die Hoffnung zermalmt. Ich sehe mich nach Hause, unaussprechlich. Vielleicht drifte ich weg davon, vielleicht nähere ich mich. Einerlei. Es spornt nicht gerade an, wenn die Pläne immer wieder verzögert, ja, komplett vernichtet werden auf diese nervtötende und monotone Weise.
Trotz großer Fragen, trotz großer Begeisterung, Wissenschaft ist auch Routine, Knochenarbeit, Monotonie.
Ich filtriere jetzt eigentlich nur Proben von der Sedimentfalle, um dann die Partikel, die da drin sind, zu analysieren.
Und nach was guckst du da?
Danach, wie viele Partikel in den Proben drin sind und wie deren chemische Zusammensetzung ist.
Um die empfindlichen Partikel vor dem Zerfall zu schützen, arbeitet Ulrike Dietrich im Kühlraum. Es scheint, als könne man sie dort zu jeglicher Stunde antreffen.
Und wie ist das so? Viele andere arbeiten mit Fischen, mit Seesternen und das, was du da machst, ist eigentlich nichts zu sehen.
Ja, Motivation ist natürlich eine andere. Es macht natürlich schon mehr Spaß, wenn man sagt, oh, ein süßer Fisch oder so, aber es muss sich auch jemand um den Kleinkram kümmern. Ne? Nee, das geht also. Ist ja auch spannend zu sehen, was dann doch eher so ein bisschen biochemisch abläuft.
Oh, manchmal so bei durchwachten Nächten kommt da manchmal der Neid auf, wenn die wenigstens irgendwas Nettes sehen.
Nee, dafür habe ich halt eben keine 100 toten Fische auf der Bank liegen, sondern nur ein paar tote Algen und Bakterien, also das passt.
Auch Tobias von Name hat sich den Winzlingen verschrieben, Algen und Bakterien. Für ihn aber ist das so etwas wie ein Aufstieg nach seiner früheren Forschung.
Ja, bis jetzt habe ich in der Tiefsee gearbeitet. Man sieht da die Tauchroboter, die ganzen Videos unten von der Tiefsee, maximal. Und irgendwann holt man sich seinen Schlamm, geht in seine dunkle Kammer und arbeitet den ganzen Tag. Während man dann draußen sieht, wie die Meeresleute auf dem Eis rumspielen und wirklich Spaß haben, wirklich sehen, wo sie ihre Proben herholen. Das war auch ein Hauptgrund, warum ich jetzt zum Meeres gewechselt bin. Jetzt könnte ich halt einer von den Leuten sein, die wirklich raus auf dem Boot konnten und sehen, wo das Meeres geformt wird und wo die Proben herkommen.
Tobias von Name möchte junges Meereis sammeln, weil zu diesem Zeitpunkt Algen und Bakterien vom Wasser ins Innere des Eises gelangen. In winzige Kanäle, die sich im frischen Eis bilden. Die Algen überdauern den Winter im Eis und sind im Frühling die ersten, die das Licht der auferstandenen Sonne in Energie umsetzen können. Ohne Eisalgen müsste das arktische Ökosystem im Frühling noch länger hungern. Am dritten Tag der Expedition steuert der erste Offizier, die Helmer Hansen, vorsichtig durch ein Feld von Eisschollen. Einige hundert Meter vor dem Schiff tauchen sie im Strahl des Suchscheinwerfers aus der Dunkelheit auf. Zu sehen sind sie auch im Radar.
You can see it on the radar. All this is ice.
This didn't seem too big. Could you drive into it or is it still dangerous?
It's dangerous with full speed, but you can go, but it's better to go here. Easier.
Der Seemann drosselt die Geschwindigkeit und weicht groben Brocken aus, kleineren aber nicht.
Ah, okay, so you yeah. think it's not sea ice, it's from
no,
the glacier?
No, come from this.
Okay, what's the name?
Maria Brenn.
Ja, wir sind jetzt so mitten in der Hinlopenstraße und es ist jetzt leider so, was wir schon vorher gedacht haben, ist, dass das Eis, das kommt wahrscheinlich alles von den Gletschern und ist nicht gefroren, ist Meereis. Und wir sind uns da deshalb auch so sicher, wir gucken jetzt gerade hier auf so einen Bildschirm, wo uns die Wassertemperatur angezeigt wird. Das ist minus 0,6 Grad Celsius. Der Gefrierpunkt von Meerwasser liegt ziemlich genau bei minus 1,8 Grad, also das Wasser hier ist zu warm.
Also schließt Rolf Gradinger kein Eis für Tobias von Name, denn im Gletschereis leben keine Algen.
Aber ich bin guter Hoffnung, wir fahren ja noch in Van Mienfjord, letzte Station unserer Reise, und da bin ich ganz optimistisch, dass wir über 50% Chance haben, dass wir da mehr Eis finden.
Richtung Backbord alles raus.
Tatsächlich, im Van Mienfjord entdecken die Forscher junges Meereis. Ulrike Dietrich und Tobias von Name zwängen sich in Überlebensanzüge, besteigen ein Beiboot und fahren in die Dunkelheit hinaus, um Proben davon zu holen.
You need a knife?
Nach 2 Stunden sind sie zurück, mit roten Gesichtern und steifen Fingern, aber glücklich.
Aber klasse, ganz viel Slush-Eis, also neues geformtes Meereis. Das hier ist in den ganzen Kanistern.
Die Forscher möchten in einem flachen Seitenarm des Fjords noch mehr holen, aber der Kapitän legt sein Veto ein. Rolf Gradinger überbringt die schlechte Botschaft.
Ja, das hier ist, hat eine Silltiefe laut Karte von 10 Metern.
Ja.
Und Helmer Hansen ist ein bisschen über 7 Meter. So wie die Karten hier sind,
ja,
kann man da nicht drüber. Also.
Okay, ich ziehe Sachen wieder aus.
Genau.
Ich habe gerade 3 Paar Socken angezogen, weil ich davon so kalte Zehen bekomme.
Alle damaligen Entdecker wussten sehr wohl um dieses Risiko und haben gesagt: Okay, wenn es minus 35 Grad draußen ist und es windet und wir sind da auf dem Eis und laufen, dann müssen wir einfach weitergehen. Das war denen völlig klar. Und bei uns heutzutage ist es auch völlig klar, wenn es minus 35 Grad ist und es windet, geht keiner raus. Wir können uns das leisten. Wir haben diesen Luxus dieser Risikoabwägung. Wir können uns in diesen sicheren Kokon vom Schiff zurückziehen und die Chance hatten die nicht.
Aber ist damit vielleicht auch die Akzeptanz, dass etwas passiert, ist wahrscheinlich auch kleiner als früher?
Das ist richtig. Also wenn ich jetzt hier zurückkommen würde und ich sag mal, drei Studenten hätten jetzt Erfrierungen im Gesicht und einer hätte ein paar Finger sich abgesägt, dann wäre diese gesamte Expedition gescheitert. Ja.
Ich kann nicht bestreiten, dass wir eine lange Schlittenreise vor uns haben. Niemand hat je die Brücken hinter sich so endgültig abgebrochen. Wenn wir zurückkehren wollten, wohin? Es wäre unmöglich, die Fram wiederzufinden. Und vor uns liegt das große Unbekannte. Aber es gibt nur einen Weg. Und der liegt gerade vor uns. Ob Land oder Meer. Ob ruhig oder stürmisch. Ob ebenes Eis oder treibende Schollen.
Nach 2 Jahren quälend langsamer Drift in der Fram hielt es Fridtjof Nansen nicht mehr aus. Er und Fredrik Johansen brachen mit Skiern, Hundeschlitten und Kajaks im Gepäck Richtung Nordpol auf. Die Fram samt Mannschaft driftete weiter Richtung Grönländische See.
Samstag, 6. April 1895, 2 Uhr morgens, minus 24 Grad. Das Eis wird schlechter und schlechter. Gestern hat es mich fast zur Verzweiflung gebracht. Und heute Morgen beschloss ich beinahe umzukehren. Ich werde noch einen Tag weitergehen, um zu sehen, ob es wirklich so schlecht ist, wie es von unserem Lager aus scheint, von einer 10 Meter hohen Eisrippe aus. Wir sind gestern kaum 6 Kilometer vorangekommen. Hohe Rippen, offenes Wasser, endlose Flächen gespickt mit Eisbrocken. Und über alles müssen wir die Schlitten zerren. Das könnte einen Riesen entkräften. Wir krochen in unseren Schlafsack, um die Kleider aufzutauen. Keine angenehme Arbeit. Während des Tages gefriert unser Schweiß in den äußeren Kleiderschichten. Am Abend sind sie hart gefroren, wie eine Rüstung aus Eis.
Nansen und Johansen kamen nicht nur wegen des kaum überwindbaren Terrains langsam vorwärts. Immer wieder trieb Nordwind die Eisschollen nach Süden und vernichtete die erkämpften Kilometer. Eine Erfahrung, die auch andere Nordpolreisende immer wieder erlitten. Auch die Mannschaft der vom Eis zerquetschten USS Jeannette auf ihrer Flucht Richtung Festland.
Am Ende der ersten Woche bestimmte der Kapitän unsere Position und bemerkte, dass die Eisdrift unseren Fortschritt mehr als zunichte gemacht hatte. Wir waren 27 Meilen nach Nordwesten gedriftet, statt nach Süden. Das wurde natürlich vor der Mannschaft verschwiegen.
Die meisten von Kapitän Dillons Männern konnten sich schließlich retten, aber manche Entdecker verloren das Rennen gegen die Drift. Der schwedische Ingenieur Salomon André startete 1897 mit 2 Gefährten im Ballon vom Spitzbergen-Archipel Richtung Nordpol. Nach 3 Tagen mussten sie auf dem Packeis notlanden, weil der Ballon vereiste und zu schwer wurde. Die 3 Männer kämpften sich Richtung Süden, waren aber schlecht ausgerüstet. Wiederholt wurde das Essen gefährlich knapp.
Am 15. konnten wir endlich eine Robbe erlegen. Wir essen die ganze Robbe, außer Fell und Knochen. Ich nehme dabei den Magen nicht aus und auch nicht den Inhalt des Magens und der Gedärme. Aber der Mageninhalt bestand fast nur aus leeren Krebsschalen.
Einer der Männer, Nils Strindberg, schrieb immer wieder Briefe an seine Verlobte. Briefe, die er natürlich nicht abschicken konnte.
Wie seltsam zu denken, dass ich nicht einmal an deinem nächsten Geburtstag zu Hause sein werde. Wir kommen so langsam voran, dass wir diesen Winter kein Land erreichen werden. Vielleicht müssen wir sogar 2-mal überwintern. Arme kleine Anna. Wie verzweifelt wirst du sein, wenn wir nächsten Herbst nicht heimkommen.
Schließlich erreichten die 3 Männer die öde, vereiste Insel Kvitøya, wo sie erfroren. Doch dies offenbarte sich erst 33 Jahre später, als ihre Überreste samt den Briefen zufällig entdeckt wurden.
What would I say to that? What do you think? No, I don't know.
Der Kapitän der Helmer Hansen, Hans Roar Hansen, ist sprachlos ob Salomon Andres Verwegenheit. Für ihn gibt es nur Safety First. Und auch Offizier Nils Einar Töllefsen findet kaum Worte.
Nansen baute ein gutes Schiff, aber die anderen Entdecker kümmerten sich kaum um Sicherheit.
Wehmut nach den Zeiten, als es noch weiße Flecken auf der Landkarte gab, kennt er nicht.
Natürlich war es damals interessant, aber das ist es jetzt auch. Heute kommt die Sicherheit zuerst und darüber bin ich froh.
Trotz akribischer Planung musste sich auch Fridtjof Nansen den Elementen beugen. Bei 86 Grad, 13,6 Minuten Nord drehte er um. Niemand vor ihm war so weit gekommen. Der Rückweg erwies sich als genauso schwierig und dazu kam ein Fluch, den Nansen selbst eingeplant hatte. Um Proviant zu sparen, hatte er vorgesehen, einen Schlittenhund nach dem anderen zu töten und ihn an die Verbleibenden zu verfüttern. Doch viele Hunde verweigerten dieses makabre Futter, auch wenn sie hungerten und auch Nansen haderte.
Es ist traurig, dass man auf einer Expedition alle höheren Gefühle abtöten muss, bis nur noch hartherziger Egoismus übrig bleibt. Die prächtigen Tiere schuften für uns, ohne zu murren, solange sie noch einen Muskel anspannen können. Und dies ohne ein gutes Wort zu hören. Jeden Tag winden sie sich unter der Peitsche, bis sie nicht mehr können und der Tod sie von ihrem Leid erlöst. Wenn ich daran denke, wie wir einen um den anderen in diesem desolaten Eis zurückgelassen haben, dann mache ich mir bittere Vorwürfe.
Auf dem Weg zur Erkenntnis ist Wissenschaft zuweilen schonungslos. Dem stimmen auch die Forscherinnen und Forscher auf der Helmer Hansen zu. Raphael Decoteau erzählt von Experimenten, in denen sie neugeborene Krabben töten musste. Dabei seien die unendlich süß gewesen.
Generally been a really great cruise and
die Fischbiologin Morgan Bender.
Yeah, I think we collected exactly what we needed to and
es war eine gute Expedition. Wir haben genau das gesammelt, was wir brauchen. Und wir haben es so getan, dass das Ökosystem nicht zu sehr belastet wurde. Und wir haben wertvolle Daten gewonnen.
Fridtjof Nansen hatte längst den letzten Schlittenhund erdrosselt, aus Hunger sein Blut ins eigene Essen gemischt. Und noch war kein Land in Sicht. Immer wieder bestimmte Nansen die Position, rechnete nach. Manchmal erlaubte er sich etwas Verzweiflung, manchmal Heimweh.
Hier liegen wir, zwei düstere, rußverschmierte Barbaren, die eine üble Suppe im Kessel rühren, umgeben von Eis, auf allen Seiten reines, weißes Eis. Seit 2 Monaten sollten wir Land sehen. Alle Vögel sind heute verschwunden. Wenn wir nur so einfach fortkommen könnten wie sie.
Doch ihre weiteren Abenteuer füllen noch hunderte Seiten. Nansen wurde im Kajak von einem Walross attackiert. Die Stoßzähne verfehlten seine Beine um Haaresbreite. Einmal trieb ein Sturm die Boote weg, als die beiden Männer auf einer Scholle Pause machten. Nansen sprang hinterher ins eisige Wasser. Er musste lange schwimmen, ertrank fast, hatte aber die Kutzbe auf dem Rückweg einen Umweg zu paddeln, um einen Vogel zu schießen. Schließlich erreichten sie eine unwirtliche Insel von Franz Josef Land, kratzten Steine aus dem gefrorenen Boden, bauten schweren Herzens eine primitive Hütte und überwinterten.
Wir liegen hier und versuchen, die Zeit zu verschlafen. Oh, diese schlaflosen Nächte, in denen man die Füße reibt, um etwas Wärme hineinzubekommen und nur einen Wunsch hat: Schlaf. Die Gedanken kreisen ständig um zu Hause. Liv hat heute Geburtstag. 3 Jahre alt ist sie jetzt. Nächstes Jahr werde ich bei dir sein. Hoffe ich.
Erst im folgenden Sommer stießen sie zufällig auf die Mitglieder einer englischen Expedition. Sie nahmen sie in ihr Lager auf und Wochen später mit dem Schiff nach Norwegen. Eine Woche später traf auch die Fram von ihrer dreijährigen Drift wohlbehalten ein. Norwegen stand Kopf, die ganze Welt feierte die Helden.
Am Pier in Tromsø wird kein Staatsempfang warten. Ist das frustrierend?
Nö, überhaupt nicht. Ich glaube, da haben wir auch nicht mehr diese herausragende gesellschaftliche Funktion, die die Expeditionen von Nansen oder André hatten. Und frustrieren tut mich das überhaupt nicht. Ich glaube, was wichtiger ist, dass wir die Daten und alle Ergebnisse, die wir finden und die Kernaussagen, dass wir die auch gut innerhalb unserer Sozialgefüge und politischen Gefüge kommunizieren, sodass sie dann auch einen Einfluss haben in politischen Prozessen, die zum Beispiel den Schutz von arktischen Arten oder arktischen Regionen betreffen oder die Ausnutzung kommerzieller Ressourcen. Das ist mir wichtiger, als ob da jetzt eine Blaskapelle spielt oder nicht.
Hier war mein Zuhause. Ich musste an den Abend über 3 Jahre zuvor denken, als ich zum letzten Mal einen Fuß auf diesen Strand gesetzt hatte. Wir hatten uns gequält und wir hatten gesät. Und nun war die Zeit der Ernte gekommen. Im Inneren weinte und schluchzte ich vor Freude und Dankbarkeit. Das Eis und die langen, mondbeschienenen Polarnächte voller Sehnsucht, das erschien jetzt wie ein verblasster Traum aus einer anderen Welt. Aber was wäre das Leben wert ohne Träume?
In Nacht und Eis. Das war die Passage mit einem Feature von Thomas Häusler. Es sprachen Ueli Jacki, Vincent Leitersdorf, Oriana Schrage und Armin Berger. Technik Tom Willen, Redaktion Bernhard Senn.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.